Das gleiche in Grün Weekly am 19.12.2025. Es ist Freitag, welcome to Weekly. Timo, was hast du uns mitgebracht?
Ich habe für heute einen Report mitgebracht, und zwar ein Report von der Boston Consulting Group zusammen mit dem World Economic Forum. Titel dieses Reports ist, das muss ich jetzt mal kurz vorlesen, Already a Multi-Trillion Dollar Market, the CEO Guide to Growth in the Green Economy. Das hört sich pathetischer an, als es eigentlich ist. Dieser Report wurde Anfang Dezember veröffentlicht und dreht sich um die Potenziale und nicht nur die Potenziale, sondern eben auch das, was in den letzten Jahren passiert ist, wenn es um Green Economy geht. Da komme ich gleich drauf, was das sein soll. Zunächst mal die wichtigste Botschaft ist, diese Green Economy boomt wie nie. Mit über 5 Billionen US-Dollar pro Jahr ist sie nach dem Technologiesektor der dynamischste Wachstumsbereich der Welt, und der Report prognostiziert für 2030, dass mehr als 7 Billionen Dollar geleveraged werden. Trotz der ganzen geopolitischen Unsicherheiten und der wirtschaftlichen Herausforderungen. So, jetzt muss man natürlich erstmal in das Thema Green Economy eintauchen. Was soll denn das eigentlich sein? Erstmal, es gibt irgendwie keine einheitliche Definition dessen. Was dieser Bericht aber gemacht hat, ist, die haben sich alle kommerziellen Lösungen mit einem klaren Umweltzweck angeguckt oder eben Lösungen auch, die eine direkte Antwort auf Umweltprobleme darstellen. Und diese zentralen Sektoren, was Green Economy bedeutet, sind Transport und Mobilität, und das ist auch der größte Sektor, Energieversorgung und Optimierung, Anpassung und Resilienz, Industrie und Gebäude, Financial und Enabling Solutions, die Circular Economy und das Abfallmanagement, Ernährung, Landwirtschaft und Landnutzung und zu guter Letzt Kohlenstoff- und Methanmanagement. Also schon einige Bereiche sich angeguckt, was da in den letzten Jahren halt passiert ist. Die Kernbotschaften aus diesem Report, und deswegen ist das auch für mich interessant und hoffentlich auch für die Zuhörenden, auch schon mal vorab, natürlich verlinken wir das in den Shownotes, Kernbotschaften, also diese bewährten und mittlerweile sehr wirtschaftlichen Lösungen wie Solarenergie, Windkraft, Batterien und auch Elektrofahrzeuge wachsen weltweit und zwar auch exponentiell. Zwar nicht überall mit dem gleichen Tempo, Stichwort Deutschland, insbesondere wenn es um Elektrofahrzeuge geht, aber weltweit sehen wir das auf jeden Fall. China ist auch hier inzwischen führend bei den Investitionen, Produktion und Ausbau grüner Technologien. Ich glaube, das ist auch nichts Neues.
Und wenn wir führend sagen, ich sehe gerade dieses eine Chart hier, wo China rot ist und alles andere nicht. Und führend, also ist ja ein ganz tolles Understatement von alter Falter, ist das ein rotes Chart.
Genau. Weitere Kernbotschaft ist, dass neue und teurere Technologien wie beispielsweise Wasserstoff oder eben auch Carbon Capturing langsam wachsen. Ne? Sagt Captain Obvious. Also diese Technologien, wenn sie denn irgendwann mal skalierfähig wären im Sinne der Ökonomie, dann brauchen sie jetzt Stand heute noch sehr viel Förderung und auch eben Regulierung. Was ich aber persönlich sehr interessant finde an diesem Report, und das ist jetzt eine der Kernbotschaften, Follow the Money, die überlegene Börsenperformance von Unternehmen, die in grünen Märkten tätig sind, ist schon sehr auffällig. Denn Firmen mit Fokus auf eben so einer Technologie oder auf solche Geschäftsmodelle wachsen doppelt so schnell wie eben konventionelle Unternehmen. Sie erhalten auch zudem günstigeren Zugang zu Kapital und werden an den Märkten auch eben höher bewertet. Auf der anderen Seite, das ist ein bisschen enttäuschend dann eben für unser kleines, schnuckeliges Land, sprich Deutschland. Es scheint eben so, dass Deutschland und die deutschen Unternehmen die Chancen verpassen, die sich aus einem solchen Marktwachstum halt ergeben. Das zeigt nicht nur diese Studie, das machen andere auch. Ich denke, das ist auch etwas, was wir im politischen Umfeld auch beobachten können. Deutschland ist weiterhin immer noch sehr, sehr stark, wenn es um Grundlagenforschung geht, aber eben nicht in der Skalierung dessen, eben aus dieser Grundlagenforschung auch Kapital zu schlagen. Denn uns fehlt ein Stück weit dann eben auch Risikofreude, Tempo und noch viele andere weitere Gründe, die dazu führen, dass eben Deutschland ein wenig hinterherhinkt. Das Gesamtfazit ist aber, dass eben diese Green Economy und die Technologien, die damit einhergehen, kein Zukunftstrend mehr sind. Follow the money. Es ist ein massiver globaler Wachstumsmotor geworden. Und wer heute eben darin investiert und Innovation vorantreibt, der kann morgen sehr viel Spaß mit diesen Technologien haben.
Mic drop. Ja, ich habe mir den auch angeschaut. Ich glaube, so nach der Hälfte der Studie kann man dann auch aufhören zu lesen. Die ist ganz spannend. Da sind viele, viele Daten und Fakten, die das Thema gut in Perspektive setzen. Danach folgt dann so ein Teil, was wir jetzt lernen können von den Vorreitern. Ach, und die CEO Priorities for Green Growth. Ja, develop a sharp, unique USP, leverage tech, drive strong business case. Ich glaube, es sind alles Dinge, wenn du da das Green einfach mit Suchen ersetzen rausnehmen würdest, die einfach universell gelten. Und die Fallbeispiele, die da drunter sind, das sind halt Unternehmen wie Bayer, IKEA, Holcim, mit jeweils Beispielen, die sicher in diese Green Economy Richtung gehen, aber das sind eben kleine Teile des Portfolios jeweils. Aber die Zahlen zeigen auf jeden Fall deutlich, dass das wohl funktioniert und in manchen Teilen besser, in manchen Teilen der Welt besser als in anderen. Ich habe auch eine Studie mitgebracht, meine Studie der Woche, erste Ausgabe jetzt. Und wir beginnen mit einer Untersuchung von Manuel Reppmann, Judith Ströhle und Laura-Marie Edinger-Schons, veröffentlicht vor ein paar Wochen von der Bertelsmann Stiftung. Und der Titel ist More Than Reporting, How Sustainability Reporting Creates Value for Companies. Das passt zeitlich natürlich perfekt. Dem Omnibus wurde diese Woche im Europäischen Parlament zugestimmt. Für sehr, sehr viele Unternehmen ist Nachhaltigkeitsberichterstattung damit zukünftig wieder oder einfach weiterhin freiwillig. Und da stellen sich sicher einige jetzt die Frage, brauchen wir das alles eigentlich noch? Und wenn wir nicht mehr müssen, warum sollten wir freiwillig berichten? Oder jemand weiter oben in der Firmenhierarchie stellt die Frage, und da hilft es dann vielleicht, was darüber zu erfahren, was gutes Reporting in Unternehmen alles in Gang setzen kann. Und genau darum dreht sich diese Studie. Und die Botschaft, die Kernbotschaft lässt sich ganz knapp zusammenfassen. Der Mehrwert von Nachhaltigkeitsberichterstattung liegt eben nicht in dem Bericht, sondern in den organisationalen Veränderungen, die der Reporting-Prozess auslöst. Das klingt jetzt erstmal banal, ist es aber gar nicht, denn dieser Mehrwert taucht eben in so klassischen Kosten-Nutzen-Debatten kaum auf. Kosten lassen sich relativ einfach beziffern, ja, wenn man einfach zählt, wie viel FTE fürs Reporting gebraucht werden, plus den Grafikdesigner, und dann hat man mehr oder weniger die Kosten. Der Nutzen dagegen ist ja deutlich schwieriger zu beziffern, vor allen Dingen, wenn er indirekt und langfristig ist. Die AutorInnen verstehen Reporting deshalb explizit auch nicht als Dokument, sondern als Transformationsprozess dahinter, also von der Datenerhebung über Materialitätsanalysen bis hin zur strategischen Nutzung der Informationen. Warum habe ich die Studie jetzt mitgebracht? Was macht sie interessant? Na, statt jetzt große Datensätze anzugucken und sowas wie wird da reported oder nicht und was ist nachher Financial Performance der Firmen und dann zu rechnen, ob es da einen Effekt gibt oder nicht, ist das hier ein ganz anderer Ansatz. Ist ein qualitativer Forschungsansatz, leitfadengestützte Interviews mit Unternehmen oder Menschen aus Unternehmen von sehr unterschiedlichen Branchen, Logistik, Industrie, Bau, öffentlicher Verkehr und so weiter, KMU und große Unternehmen, aber auch freiwillig berichtende Unternehmen und solche, die eben müssen, weil sie von Regulierung betroffen sind. Bei qualitativen Studien gilt immer, das Ziel ist nicht statistische Verallgemeinerung, sondern das Verstehen von Wirkmechanismen. Also wie genau kann Reporting eigentlich Wert schaffen und unter welchen Bedingungen? Es geht also um Exploration und noch nicht die Vermessung eines Effekts. Aus den Interviews entwickeln die AutorInnen ein Wirkmodell, das sich so grob in drei Stufen unterteilen lässt. Stufe 1, Transformation im Unternehmen, ausgelöst durch das Reporting. Nachhaltigkeitsberichterstattung stößt laut Studie vor allem 5 Transformationsprozesse an. Strategische Aufwertung von Nachhaltigkeit, weil das wandert eben aus der CSR-Ecke in den Vorstand, ins Controlling, ins Risikomanagement, weg von so einem Projekt, was man alle 2-3 Jahre macht oder so, rein in oder wird ein Teil des strategischen Planungsprozesses. Klare Priorisierung durch die Materialität. Also viele Unternehmen berichten, dass sie durch diese doppelte Materialitätsanalysen erstmals wirklich fokussieren konnten. Was ist relevant und was nicht? Welche Themen lassen wir bewusst weg? Und da sind so ein paar Berichte dann zum Beispiel, dass ein Unternehmen gesagt hat, wir haben uns immer lange um unseren Wasserverbrauch geschert. Ehrlicherweise ist das in unserem Geschäftsmodell super relevant und wir haben durch diese Priorisierung endlich mal geschafft, unsere Aufmerksamkeit auf die Lieferkette zu lenken zum Beispiel. Dann Professionalisierung und Systematisierung von Prozessen, weil Reporting eben zwingt zu einer sauberen Datenerhebung, zu klaren Verantwortlichkeiten und dann oft auch zu neuen Systemen mit diesen Daten zu arbeiten. Es geht um Aufbau von Governance-Strukturen, neue Rollen, klare Zuständigkeiten oder klarere Zuständigkeiten, stärkere Einbindung vom Vorstand und vom Aufsichtsrat und zuletzt stärkere interne Zusammenarbeit, weil die Entwicklung so eines Reports oder der ganzen Struktur dahinter Abteilungen an einen Tisch bringt, die vorher vielleicht wenig Berührung hatten, nämlich Einkauf, Produktion, Finance, HR, IT und so weiter. So, das ist quasi der Transformationsprozess. Und was entsteht jetzt konkret für einen Wert? Was sind die internen Outcomes oder Ergebnisse? Einmal Effizienzgewinne, etwa durch Energie- oder Ressourcenmonitoring, besseres Risikomanagement, vor allem wenn es um Klimarisiken oder Lieferkettenrisiken geht, verbesserter Zugang zu Kapital, weil ESG-Informationen belastbarer werden. Hier zeigt sich aber auch, dass da sehr viel unternehmensindividuell ist. Manche Interviewpartner sehen da klar einen Vorteil, andere sagen, ja, ist eine schöne Idee, aber bisher spüren wir da ehrlicherweise noch nichts. Dann stabilerer Kundenzugang, besonders in Lieferketten großer Unternehmen, die zukünftig reporten wollen oder eben einfach immer noch müssen und dann natürlich auf Daten ihrer Lieferanten angewiesen sind, hat es einen Vorteil, wenn die einfach alles schon da sind und man da gut aufgestellt sind. Und höhere Arbeitgeberattraktivität, weil Nachhaltigkeit auch glaubwürdiger wird, weil es gibt aber eine belastbare Basis, die für die Kommunikation nach außen verwendet werden kann. Wichtiges Detail, viele Interviewees sagen auch offen, dass einige der Effekte theoretisch auch ohne Reporting möglich gewesen wären. Das ist nicht der einzige Weg dahin, aber Reporting war in diesen Fällen eben der Auslöser, dass man dieses Thema priorisiert und strukturiert hat und es dadurch verbindlich wurde. Was ich an der Studie mag, das ist keine Win-Win-Romantik. Ja, also es ist nicht irgendwie, alles ist toll, wenn du das einfach nur tust. Sie sagen ganz klar, Nachhaltigkeitsberichterstattung ist kein automatischer Business Case. Ob Reporting Wert schafft für ein Unternehmen, hängt stark davon ab, was für eine Branche wir uns angucken, wie das Marktumfeld ist, wie der Reifegrad von Nachhaltigkeitsaktivitäten eigentlich bisher schon ist, welche Ressourcen du verfügbar hast und ob das Reporting jetzt strategisch oder wirklich eher so als Compliance und muss halt verstanden wird. Also Unternehmen, die das nur abarbeiten, die berichten auch, dass es entsprechend weniger Mehrwert gibt. Und Unternehmen, die es als Lern- und Steuerungsinstrument nutzen, die berichten da über mehr Mehrwert. Da gibt es natürlich eine ganze Menge Limitationen bei der Studie. Das ist eine kleine Stichprobe. Es sind subjektive Einschätzungen, ja, also Selbstauskünfte der Befragten und jetzt keine Finanzkennzahlen, die man überprüfen könnte. Kausale Zuschreibungen sind vielleicht nicht immer ganz einfach, weil es eben nicht nur auf das Reporting zurückzuführen ist. Und es werden natürlich Unternehmen befragt, die sich da engagieren und nicht die, die gesagt haben, nah, machen wir nicht. So, also gibt es natürlich einen Bias. Und trotzdem oder gerade deshalb ist die Studie wertvoll, weil sie eben was zeigt, was so diese klassischen quantitativen Modelle mit großen Datensätzen, die dann aus irgendwelchen Sekundärquellen gezogen werden, oft nicht können. Die Studie zeigt eben, wie Nachhaltigkeit im Unternehmensalltag tatsächlich funktioniert und wirkt. Fazit ist also, Nachhaltigkeitsberichterstattung ist, anders als das oft geframed ist, nicht zwingend ein Selbstzweck. Oder ganz zugespitzt, nicht der Bericht schafft Wert, sondern das, was das Unternehmen gezwungen ist zu tun, um ihn schreiben zu können. So, für diese erste Ausgabe der Rubrik Studie der Woche habe ich bewusst was ausgewählt, was hohen praktischen Bezug hat und auch wirklich ganz klar für Praktiker geschrieben ist. Sehr gut zugänglicher Text, einige hilfreiche Illustrationen, die man unter Umständen genauso ins Slide Deck packen kann. Viele Zitate aus den Interviews kann man allen wirklich sehr empfehlen, die sich mit Reporting auseinandersetzen müssen oder wollen, die vielleicht Argumente brauchen, um freiwilliges Reporting fortsetzen zu dürfen oder die mal prüfen wollen, wie ihr eigenes Reporting aufgestellt ist und ob man eigentlich die Vorteile, die jetzt hier so dargelegt sind, eigentlich selbst realisiert mit seinem Vorgehen. Studie ist natürlich verlinkt in den Shownotes. Fröhliches Reinschnuppern. Das war Weekly für diese Woche. Wir wünschen euch ein schönes Wochenende. Bis nächste Woche. Das Gleiche in Grün ist ein Podcast-Projekt von Timo Landner und Moritz Petersen. Wir freuen uns, wenn ihr wieder einschaltet oder uns sogar abonniert. Und bei Fragen und Anregungen erreicht ihr uns unter podcast@dgig.show.